Ein Prediger stand vor einem Pfingstsonntag mit einem Mitarbeiter zusammen und hat überlegt, wie kann ich diesen Gottesdienst am Pfingstsonntag lebhaft, lebendig machen. Wir haben vorher die Geschichte gehört, was passiert ist damals, als Jesus den Geist gebracht hat. Da war es war ein Event, ja, da war was los, da war Power, da war die Leute waren in Entzückung, in Sprachen geredet und der Prediger hat gedacht, ich brauche auch irgendwas Starkes, ein starkes Bild. Und mit dem Mitarbeiter haben sie beschlossen, während der Predigt, dass der Mitarbeiter am Hausrand durch das Fenster während der Predigt eine Taube reinlässt, als Sinnbild für den Heiligen Geist. Gesagt, getan, der Sonntag kam, Pfingstsonntag, heute der Prediger, ich mach das nicht, der Prediger kommt zu der besagten Stelle und ruft, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Nichts passiert. Dann ruft er nochmal, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Und dann kommt der Mitarbeiter, sein Gesicht erscheint am Fenster und schreit rein, die Katze hat den Heiligen Geist gefressen. Manchmal ist es vielleicht schwierig, den Heiligen Geist in unsere Gemeinde zu bringen oder zu uns zu bringen. Manchmal ist es schwierig, den Heiligen Geist zu fassen. Also wo ist er, wie ist er? Und da gibt es natürlich viele Bilder wie die Taube, aber was hat der Heilige Geist in meinem Leben für eine Auswirkung? Ich glaube, wir reden viel über Jesus und über Gott und oft wenig über den Heiligen Geist, weil es vielleicht auch schwierig zu fassen ist, schwierig zu greifen ist, wie man ihn fassen soll. Und heute soll es in dieser Predigt darum gehen, was bewirkt eigentlich der Heilige Geist in uns, in mir? Was macht er? Und dazu haben wir einen Text aus 1. Korinther 2, ab Vers 12. Das ist ein sperriger Text, deswegen habe ich ihn aus der neuen Genfer Übersetzung gewählt. Da ist es ein bisschen einfacher zu verstehen. Und ich lese uns mal die Zeilen vor. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Ich versuche uns diesen Text ein bisschen nahe zu bringen mit drei Punkten. Der erste, vom Geist befähigt, Gottes Tiefe zu erkennen. Ein wenige Verse zuvor heißt es, der Geist Gottes, der kann die Tiefe Gottes ergründen. Der kann die Tiefe Gottes erkennen, sehen. Und dann heißt es bei uns hier im Vers 12, wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Hier wird ein Gegensatz aufgezeichnet, und zwar ist er erkennbar, dass es nicht einen Geist der Welt gibt, also den gibt es, aber wir haben den Geist von Gott. Also diesen Gegensatz zwischen dem Geist der Welt und dem Geist der Gott. Und wir haben den Geist Gottes. Der Geist der Welt, den kann man vielleicht so beschreiben, dass es gibt kein Organ, mit dem wir Gott wahrnehmen können. Also wir haben unsere Augen können nicht Gott wahrnehmen, unsere Ohren können nicht Gott wahrnehmen. Natürlich im geistlichen Sinne ja, aber wenn ein Astrophysiker mit seinen Augen in das Universum schaut und Gott sucht, wird er ihn nicht finden. Oder wenn andere Wissenschaftler analysieren und versuchen mit Gehör, mit Geschmacksnerven versuchen Gott zu erforschen, wird das nicht gelingen. Oder wenn ein Atheist versucht vielleicht, oder ein jetziger Atheist versucht, mit dem Verstand Gott zu ergründen und Gott herauszufinden, wo Gott ist, wie Gott ist, dann wird ihm das auch nicht gelingen. Es heißt nämlich in Vers 14, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Also Gott ist nicht auffindbar ohne den Geist. Aber wir haben diesen Geist. Und dieser Geist ist vielleicht im Bild dieses Organ. Das Organ, was uns Zutritt zu Gottes Geist gibt, zu Gottes Identität. Wir können Gott erkennen, weil er uns den Geist gegeben hat, weil wir dann erkennen können, was er über uns denkt, so wie es in dem Vers heißt. Wir erfahren, was Gott uns geschenkt hat. Wir erfahren, wie er uns über uns denkt, was er zu uns sagt, wie wir ihn wahrnehmen sollen. Wenn ich jetzt frage, ja, wissen Sie eigentlich, was Gott denkt? Dann wäre ich gespannt auf die Antworten. Und sicherlich kann man viele Antworten geben, die richtig sind. Wenn man sagt, oh, ich habe da die Bibel gelesen, kenne ich mich aus. Da gibt es viele Antworten und man weiß ja, wie Gott denkt. Gleichzeitig aber weiß ich, dass wir viele, viele Fragen haben an Gott. Und dass wir Gott manchmal ratlos gegenüberstehen und uns fragen, wie er eigentlich diese Welt sich erdacht hat. Wieso läuft mein Leben nicht geradlinig? Wieso herrscht so riesige Ungerechtigkeit? Wieso ist die Armut da? Wieso gibt es Kriege? Wieso verliert FC Bayern München gestern? Auch ganz andere Fragen, ne? Also theologische Fragen vielleicht, wo wir manchmal bei den Studenten grübeln, wieso hat Gott uns eigentlich nicht einen eindeutigen Bericht gegeben, wie er die Welt erschaffen hat? Wieso hat Gott uns nicht eindeutig gesagt, wie wir mit Sexualethik umgehen sollen oder mit anderen Themen? Wieso hat Gott uns das manchmal so unscharf, grau und da gibt es dann viele Varianten, wie man das auslegen kann? Wieso hat uns Gott das eigentlich so schwer gemacht? Und hier als Gegensatz dazu, Paulus sagt, wir können durch den Geist erkennen die Tiefe Gottes. Also das Tiefste von Gott können wir erkennen durch den Geist. Ich war jetzt vor anderthalb, zwei Wochen in den USA bei unseren Partnern. Wir haben da ja ein paar Partnergemeinden und ich habe sie besuchen dürfen, weil sie uns nahestehen aufgrund von unserer Arbeit mit Flüchtlingen. Und ich war bei einem alten Ehepaar eingeladen, älteren, das ist gefährlich, Entschuldigung. Über 80 Jahre waren die beiden und haben uns eingeladen. Es waren 10 Leute da und an diesem Abend haben wir über vieles gesprochen. Natürlich auch über die Situation in Deutschland mit Thema Flüchtlinge und Thema auch, wie gestalten wir eigentlich Gemeinde, was ist unsere inhaltliche Ausrichtung und so. Haben die alles gefragt und wir haben viel gesprochen. Und der Hausherr quasi, über Jahre hat er ein christliches Radio aufgebaut in Amerika und das ist ein Riesending geworden. Also er ist tief verwurzelt im christlichen Glauben, hat immer das Evangelium verkündet. Und an diesem Abend saß er auf einmal am oberen Tischende, so wie man das macht, als Hausherr. Und er hat angefangen zu erzählen, wisst ihr, letzte Woche habe ich was erlebt. Da bin ich im Auto gefahren, nichts Spektakuläres, aber mir ist eine Sache wieder neu bewusst geworden. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Und das allein aus Gnade. Ich habe gedacht, das hat Luther schon länger gesagt. Aber natürlich hat er es auch gewusst. Er war jahrelang Christ. Aber er hat gesagt, es ist mir wieder neu bewusst geworden, dass ich das Geschenk der Gnade bekommen habe. Das Geschenk, bei Gott zu sein, Gott nahe zu sein, Gott begegnen zu können. Und für ihn war das das Zentrum und das Wichtigste, was er jemals in seinem Leben erkennen konnte. Das hat er uns so berichtet am Abendessentisch. Und ich glaube, wenn Gott uns durch seinen Geist Einblick gibt in sein Innerstes, in sein Tiefstes, das vielleicht in das größte Geheimnis einweiht, was er hat, dann ist es das Kreuz. Und ich stelle mir das so vor, das Kreuz ist das Zentrum, das Innerste, das Tiefste, was wir von Gott wissen können. Da gibt es einen Kreis, den kann man drumherum machen und dann gibt es vielleicht wieder einen nächsten Kreis, wo wir Gott nochmal mehr erkennen können, wo wir vielleicht Gottes Liebe erkennen. Dann gibt es wieder einen Kreis, dann ist vielleicht Gottes Treue für uns ersichtlich, erkennbar, dass wir vom Geist Gottes das mitbekommen und so weiter. Es geht immer weitere Kreise, vielleicht nach außen, dann gibt es noch die Nächstenliebe, Gottesliebe, die Gebote, alles, was wir von Gott wissen. Und natürlich gibt es auch Randdinge, wo wir manchmal nicht eindeutig wissen, auf was es ankommt oder wie Gott das verstanden hat. Aber was wir wissen, ist das Kreuz, das Zentrum, und das bleibt das Wichtigste. Es ist offensichtlich, es ist auch das Naheliegendste, dass wir sagen, ah, wir wissen es ums Kreuz. Ja, aber ich glaube, das ist auch das Tiefste, was wir von Gott wissen können. Und das Wichtigste. Also der Geist Gottes gibt uns den Einblick in das tiefste Innerste Gottes. Zweiter Punkt. Vom Geist befähigt zu urteilen wie Jesus. Wir können urteilen wie Jesus. Da heißt in Vers 13, wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Schon wieder ein Gegensatz. Der Gegensatz Gottes Weisheit gegen die menschliche Weisheit. So steht es bei Luther, hier steht es mit Klugheit. Die menschliche Klugheit und die göttliche Klugheit. Paulus weiß nämlich darum, dass Gottes Wissen, Gottes Weisheit, Gottes Klugheit größer ist als unsere. Dass er überschaubarer ist, als wir überschaubaren können. Dass er reflektionsfähiger ist, als ich es bin. Dass er seine Gedanken einfach größer denken kann als wir. Und der Geist gibt uns das ein. Hier steht dann, er gibt es ein, er offenbart es uns, also er schenkt das uns, dass wir die Weisheit Gottes anzapfen können quasi, dass wir die Weisheit Gottes erkennen können und uns aneignen dürfen. In Vers 15 heißt, wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle Dinge angemessen zu urteilen. Das bedeutet, wenn ich den Geist Gottes habe, ich habe Zugang zu dem Geist Gottes, kann ich aufgrund dieses Zugangs beurteilen, wie ich mein Leben gestalte, wie Gott die Welt sieht, wie Gott meinen Umstand, meine Familie, meine Arbeit beurteilt, prüft, wie er sie bewertet vielleicht auch. Und das ist ein weiteres Geschenk, was wir von dem Geist Gottes bekommen, dass wir urteilsfähig sind, so wie Jesus es tut. Und ich glaube, das verändert uns. Ja, wir haben hier einige sitzen, die jetzt mit dem Abi schriftlich durch sind, gerade so durchgekommen oder gut durchgekommen. Jetzt kommt nur noch mündlich, sitzt man auch noch durch. Und der Nick sitzt hier, er hat Abi schon mal jetzt die schriftliche durch. Dein Jahr ist vor dir und du hast einen Plan. Ja. Und ich glaube, wenn du das Abi durch hast, dann hast du ja erstmal so, sagst du mal, okay, ein Jahr Pause, war jetzt echt anstrengend die letzten Jahre. Und was mache ich mit dem Jahr? Da kann man natürlich, ich mache das Bild auf, die menschliche Klugheit anzapfen und sagen, ja, dann, was will ich erreichen? Ein bisschen Geld machen, reisen gehen, Spaß haben. Was will ich eigentlich? Auf der anderen Seite kann ich aber auch die Klugheit, die Weisheit Gottes anzapfen und fragen, was will Jesus eigentlich für dieses Jahr für mich? Und das ist nicht nur für das Jahr nach dem Abi vorgesehen, sondern in allen Lebenslagen. Können wir immer natürlich unsere Klugheit anzapfen, aber gleichzeitig auch, oder vielmehr, die Weisheit Gottes, die Urteilsfähigkeit. Was will Gott eigentlich für meine Zukunft, für meine Familie, für meine Kinder, für mich? Was will Jesus und was will der Geist mir sagen? Ich glaube, wir als Menschen, wir denken oft, natürlich denken wir oft in unseren Möglichkeiten, in unseren Reflexionshorizonten. Und zwar, wenn wir... Mir ist es aufgefallen, als wenn ich so Biografien anschaue von Leuten, die vor 100, vor 500 Jahren gelebt haben, dann fragt man sich manchmal, wieso haben die so entschieden? Wieso haben die so geurteilt? Wieso haben sie das veröffentlicht? Und man sagt dann immer, dass sie Kinder ihrer Zeit waren. Also sie waren gefangen in ihrem Umfeld, in ihrem Horizont, in ihrer Denkweise, wie die Welt zu verstehen ist, in ihrer Umgebung. Und sie konnten nicht aus ihrem eigenen Kosmos quasi ausbrechen, sondern sie waren Kinder ihrer Zeit. Und so ist es bei uns ja auch. Wir sind auch Kinder unserer Zeit heute. Wir können nicht ausbrechen. Wir sind in unserem Kosmos Und wir bleiben auch darin, mit unserer Reflexionsfähigkeit. Und weil wir genau darin stehen, ist es manchmal vielleicht bei uns so, dass wir von Angst beherrscht werden. Manchmal die Angst, vielleicht einen Job nicht zu wechseln, obwohl es eine Möglichkeit gibt. Oder vielleicht zu sagen, ja, ist es dran, ist es nicht dran, soll ich los, soll ich den Absprung machen oder wage ich nicht? Soll ich meinen Kindern jetzt ein Smartphone anvertrauen, die Welt des Internets offenlegen und ihnen zeigen? Soll ich ein Risiko eingehen, nach dem Abi ins Ausland zu gehen? Oder auch auf der anderen Seite, dass wir Wünsche haben in unserem Horizont und manchmal sind wir auch beherrscht von diesen Wünschen vielleicht, wo wir dann sagen, ah, ich wünsche mir doch so sehr einen sicheren Arbeitsplatz, sicheres Arbeitsumfeld, dass ich mir nicht keine Sorgen machen muss. Und das ist, was ich eigentlich anstreben möchte. Ich wünsche mir die perfekte Familie, dass ich sagen, oh, meine Kinder, die haben ein tolles Leben geführt und die sind toll gewachsen, sind im Glauben. Das sind so die Wunschdinge, die wir manchmal auch nachstreben. Und wir drehen uns dabei in unserem Kosmos, in unseren Gedankengängen, denke ich. Und wir fassen uns aber manchmal, wir befassen uns mit diesem Kosmos sehr stark und beten natürlich auch für diese Dinge, die wir dann, wie wir sie denken. Wir beten für die Ängste, die wir haben, wir beten für die Wünsche, die wir haben und nicht, dass es falsch ist, nicht falsch, dafür zu beten und nicht, auch nicht falsch zu reflektieren, wie wir in unserer Welt leben. Das möchte ich nicht sagen. Aber ich glaube, der Geist Gottes, der gibt uns eine Möglichkeit, die Weisheit Gottes anzuzapfen, die nicht in unseren Maßstäben ist, die nicht in unserem Kosmos gefangen ist, die nicht in meiner Welt quasi verankert ist, sondern die von Gott kommt, von außen her kommt. Eine Dimension, die wir gar nicht wahrnehmen können, aber die wir anzapfen können. Ich habe jetzt letzte Woche öfters mal gehört von diesem neuen Gerät, das heißt Green Test. Ein Green Test ist ein Gerät, mit dem kann man Essen prüfen. Jetzt bitte, das ist dein Einsatz. Und zwar kann man mit diesem Gerät, das ist eine Tomate, ich werde mit Tomaten beworfen während meiner Predigt. Es gibt ein Gerät, das soll in Zukunft in Handys verbaut werden, also das ist die Wunschvorstellung bisher noch, gibt es noch nicht. Und zwar kann man mit diesem Gerät dann zum Beispiel eine Tomate, heute geht das schon, eine Tomate anleuchten, beziehungsweise abscannen und dann sagt dir das Gerät, ja, die kannst du noch essen. Oder eben nicht essen. Und das ist natürlich ein hilfreiches Tool, weil man nicht immer weiß, ob die Tomate essbar oder nicht essbar ist. Von außen. Gut, das kann man auch erkennen manchmal. Also die Wissenschaftler legen großen Wert auf dieses Gerät. Ich glaube, es ist wie so ein Bild für mich geworden. Manchmal, natürlich sieht jetzt diese Tomate erstmal schön von außen aus, aber es kann natürlich auch sein, dass sie von innen schimmelt oder so. Kann ja sein. Habt ihr das? Und dieses Gerät jedenfalls hilft dann herauszufinden, ob ich hineinbeißen kann oder nicht. Dieses Bild muss ich jetzt den Übertrag schaffen. Es ist mir zu einem Bild geworden, weil ich glaube, von außen reflektieren und denken wir natürlich in unserem Leben, okay, das klingt gut. Ich muss diesen Lebensweg einschlagen. Ich treffe diese Entscheidung, weil es für mich das Offensichtliche ist, weil es für mich das Naheliegendste ist, weil es vielleicht gut aussieht. Es passt gut nach meinen Maßstäben. Aber wenn ich dann das Gerät nehme, beziehungsweise den Geist Gottes befrage, ist dieser Weg der richtige? Es sieht für mich sehr, sehr gut aus. Aber den Geist Gottes drauflege und dann vielleicht erkenne ich, dass der Geist Gottes sagt, nee, das ist es nicht. Oder der Geist Gottes sagt, ja, genau, das ist es. Ich will damit nur ausdrücken, dass wir die Dimension Gottes wahrnehmen, dass wir Gottes Geist wahrnehmen, dass er uns befähigt, etwas zu tun. Vielleicht ist es so, dass wir sagen, ja, soll ich als Mensch oder soll ich jetzt, für mich ist es vielleicht klug, in einen Sportverein zu gehen, weil ich mich sportlich betätigen soll, ja, und stundenlang im Verein verbringe. Und wenn ich dann den Test Gottes mache, dann sagt vielleicht Gott, nee, Es ist nicht dran. Das sind viel zu viele Stunden, die du darin investierst. Das brauchst du nicht. Das ist vielleicht eine Wunschvorstellung, die du nachgehst. Und Gott sagt, nee. Auf der anderen Seite ist es vielleicht so, dass ich sage, ah nee, ich gehe nicht in den Sportverein, weil ich möchte mich doch in die Gemeinde investieren. Das ist doch das einzig Wahre, was man machen muss, in der Gemeinde arbeiten, mit dem Sem zusammen als Jugendpastor. Es gibt nichts Besseres. Und Gott sagt, der Geist Gottes sagt vielleicht, nee, geh lieber in den Sportverein. Weil das nicht dran ist, für dich in der Gemeinde zu arbeiten, geh in den Sportverein, da kannst du Zeugnis sein. Ich will nur, so oder so, ich will nicht sagen, was das Richtige ist. Ich will nur sagen, ich glaube, der Geist Gottes, der fordert uns manchmal heraus, auch Wege zu gehen, wo wir vielleicht, wo nicht alles glänzend ist, wo wir nicht denken, ah, das ist es, das muss ich eigentlich machen. Aber es ist nicht immer der einfache, der leichte Weg vielleicht, den Gott uns vorgesehen hat. Es kann sein. Ich möchte uns ermutigen, dass wir auf diesen Geist Gottes hören, dass wir wissen, dieser Geist ist in uns und dass wir uns wieder über vielleicht unsere Maßstäbe hinaus den Geist befragen, dass wir beten, was hast du eigentlich vor mit meinem nächsten Jahr nach dem Abi? Was hast du vor mit meiner Berufskarriere, mit meiner Familie? Was hast du vor? Dass wir nicht in unserem Kosmos gefangen bleiben und dass wir Gottes Dimension wahrnehmen. Mein dritter Punkt, der Geist befähigt zu denken wie Jesus. Also ein bisschen vielleicht provokativ ausgedrückt. Wie erfahren wir eigentlich, dass wir das, was der Geist Gottes uns sagt? Wie erfahren wir, was Gottes Denken über uns im Leben ist? Das ist vielleicht die Grundfrage. In Vers 16 heißt, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Wir haben den Geist Christi bekommen, dass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Also wir wissen, was Jesus sagt, was Jesus denkt über uns im Leben. Beim Luther, der übersetzt das wörtlich aus dem Urtext, und da heißt es, wir haben Christi Sinn. Wesentlich kürzer als die Neue Genfer. Aber wir haben Christi Sinn, was genau das Gleiche meint. Dieser Sinn, das meint die innere Grundhaltung. Das meint die Richtung meines Denkens und meines Wollens. Und hier in dem Fall natürlich die Richtung von Gottes Denken und Gottes Wollen. Was denkt Gott? Was will Gott? Und da heißt es ganz konkret, wir haben durch den Geist das bekommen, was Christus uns gedacht hat. Die Denkweise von Christus, die können wir annehmen. Die Denkweise, die Grundhaltung von Jesus. Wenn wir, sag mal, jetzt wissen Sie, jetzt wisst ihr, ich denke so wie Christus. Oder? So steht es hier. Wir denken wie Christus. Wir haben Christi Sinn bekommen. Ich denke wie Christus. Es gibt eine ganz schwierige historische Geschichte mit diesen Versen. Diese Verse, die waren, oft werden diese Verse missbraucht, wurden missbraucht in dem Sinne, dass dann eben gesagt wurde, ich habe doch den Geist Christi. Ich habe doch den Gedanken Christi und ich weiß jetzt, was richtig ist für diese Sache. Ich kann entscheiden über die Kirche, ich kann entscheiden über den Werdegang einer Gemeinde, weil ich weiß doch, wie Christus ist. Wir können also nicht auftreten und das ist die Gefahr, die darin steht, dass wir auf einmal auftreten und sagen, ja, ich weiß, wie Christus ist, meine Gedanken sind seine Gedanken sind meine Gedanken und los geht's, ich weiß schon, passt alles gut, gerade durch. Es gab viele Schwierigkeiten mit diesem Vers und weil Menschen eben so aufgetreten sind, wie sie wussten, dass sie gewusst haben, sie haben gesagt, ich bin's, ich weiß es, wie Christus. Aber natürlich ist das nicht die Weisheit letzter Schluss. Es bleibt die menschliche Klugheit in unserem Herzen. Die menschliche Klugheit und natürlich auch die Denkweise Jesu, die uns gegeben ist. Und ich glaube, es ist immer wieder dieses Prüfen, was ist was? Was ist unsere menschliche Klugheit und was ist aber auch der Geist Gottes, der in uns vielleicht mal uns mal aufrüttelt, uns mal wachrüttelt, um uns voranzutreiben? Wir sollen prüfen, wo der Geist uns prägen will und wo nicht. Wir sollen prüfen, was er will in unserem eigenen Leben, in dem Leben unserer Familie und drumherum. Ich kann mir nicht sicher sein, dass meine Gedanken die Gedanken Christi sind. Ich kann mir nicht sicher sein, dass meine Urteilsfähigkeit am Schluss die ist, wie Christus sie hat. Ich kann mir nicht ganz sicher sein. Und es gibt natürlich viele Hilfsmittel, dass man sagen kann, okay, da gibt es die Gemeinde, da gibt es das Gebet, da gibt es die Gebote, die Bibel, um das zu prüfen, um sich korrigieren zu lassen. Man kann sagen, ja, ich lasse mich drauf ein. Ich kann mir in dem nicht ganz sicher sein, dass ich das weiß. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, ich bin nicht auf mich alleine gestellt. Ich bin nicht allein unterwegs. Es liegt nicht nur an mir. Und trotzdem denke ich, dass diese Verse uns sagen, Christus, der kommt in dich, der Christus Sinn ist in dir und Christus Sinn ist in mir. Wir können diesen Geist wahrnehmen in uns und können uns selbstbewusst diesem Geist auch hingeben, diesem Jesus hingeben und sagen, du bist in uns. Was macht das mit mir, wenn ich weiß, Jesus ist in mir? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie wissen, Jesus ist in Ihnen? Wie gehen Sie jetzt hier raus? Wie verbringen Sie die nächsten 2 Wochen, wenn Sie wissen, Christus ist in Ihnen? Wir gehen nicht alleine in die Welt. Und ich glaube, und ich wünsche mir und ich bete, dass wir wieder diesen Jesus bitten und flehen darum, dass er unseren Sinn, unsere Denkweise, unsere Richtung, wie wir gehen wollen, dass er sie lenkt, dass er sie nach seinem Sinn einstuft, dass er sie nach seinem Sinn gleich macht. Und dann brauchen wir keine Angst haben, den falschen Weg zu gehen. Dann brauchen wir keine Angst haben, zurückzuschrecken vor Entscheidungen, die vielleicht schwierig sind. Dann brauchen wir keine Angst haben, loszulassen von Dingen, die uns aufhalten. Ich denke, der Geist Gottes befähigt uns, ich hatte es mal im ersten Punkt gesagt, die Gottestiefe zu erkennen. Was ist Gottes Herzschlag? Im zweiten Punkt hatte ich gesagt, vom Geist Gottes sind wir befähigt zu urteilen wie Jesus, zu urteilen wie Gott. Und im dritten, wir sind vom Geist Gottes befähigt zu denken wie Jesus. Und all das zusammen soll uns befähigen, Gott wahrzunehmen und das, was Gott für uns, für unser Leben vorgesehen hat. Und Sie dürfen das mit nach Hause nehmen und für die nächste Woche, nächsten Wochen mitnehmen. Der Geist ist in Ihnen. Sie sind befähigt, Gottes Geist wahrzunehmen. Sie sind befähigt zu urteilen und Sie sind befähigt zu denken, wie Gott, wie Jesus. Und wir drücken das Ganze aus und wir bitten Gott darum im nächsten Lied, Herr, füll mich neu. Füll mich neu mit deinem Geist. Also, dass wir Gott wirklich darum bitten im nächsten Lied, dass wir gefüllt werden, genau mit dieser Weisheit Gottes. Amen.